2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist in Österreich geboren. Er war Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft und bestritt für sie 157 Länderspiele. In Deutschland spielte er für Erlangen, Göppingen, Balingen, Rhein-Neckar-Löwen und Hannover. Heute ist er der Geschäftsführer der ERF. Herzlich willkommen, David Slezak. Ja, hallo David. Schön, dass du da bist und uns zur Verfügung stehst für ein paar Fragen. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist aktuell, ja, wie geht's dir körperlich?
Ach, körperlich ging's mir sicher vor 20 Jahren besser, aber grundsätzlich ist alles okay. Man wird nicht jünger, aber ich versuche mich mit in der kargen Freizeit weiter ein bisschen fit zu halten. Der Rücken drückt ab und zu, aber grundsätzlich alles in Ordnung.
Okay, das heißt, Freizeit, ist das dann so Wandern in den Bergen, sich zu bewegen in Österreich? Kann man sich das so bei dir vorstellen?
Direkt die Frage nach den österreichischen Bergen. Also da, wo wir wohnen oder wo ich wohne, das sind ja vornehmlich Weinberge. Und auch da gibt es den einen oder anderen Felsen, bei dem man klettern kann. Grundsätzlich schaut Krems, meine Heimatstadt, ist eben dem Wein verbunden und landschaftlich mit dem Donautal extrem schön. Und ja, ich versuche mich da oft und öfters aufzuhalten.
Okay. Also bei der Recherche haben wir gehört, dass du ein interessantes Erlebnis zuletzt hattest. Möchtest du uns darüber was sagen?
Zuletzt ist fast schon übertrieben, das sind 2,5 Jahre her. Ich hatte beim Wandern, also ausdrücklich nicht beim Klettern oder beim irgendwie Adrenalin-Junkie-Sein, habe ich einen Unfall gehabt, bin auf einer kleinen Kletterpassage, Kraxelei, wie man in Österreich sagt, das Gleichgewicht verloren oder die Balance verloren, bin dann ein paar Meter abgestürzt, sehr, sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen, weil ich direkt in einer relativ einsamen Gegend, das war jetzt kein offizieller Wanderweg, auch gefunden worden bin. Ein Helfer, der dann die Rettungskette in Gang gesetzt hat und habe mir da den zweiten und sechsten Halswirbel gebrochen. Relativ großes Cut oder großen dreifachen Schädelbruch. Und bin aber mit dem am Ende des Tages sehr, sehr gut da rausgekommen aus der Geschichte. Habe riesiges Glück gehabt, bin sehr, sehr knapp an einer Querschnittlähmung vorbei geschrampt und wenn man diese ganzen Bilder dann sieht und dann auch unter ärztlicher Aufsicht mal erklärt bekommt, was da eigentlich und wie leicht da eigentlich deutlich mehr passieren hätte können und wie komplett anders das Leben dann verlaufen wäre oder man auch letztendlich, ja, man kann das in den Mund nehmen, am Tod vorbeigeschrammt ist, dann verändert das viel, von bezüglich der Einstellung, wie man dem Leben, wie man den Herausforderungen des Alltags entgegensieht oder wie man die annimmt. Und ich habe das aber auch mit externer Hilfe auch aufgearbeitet. Glaube, dass auch die Familie sehr, sehr darunter gelitten hat, eigentlich dann jetzt gar nicht vom Aufwand, was die Reha und solche Dinge betrifft, aber auch von den Angstgefühlen, die dann auch die Kinder betreffen und wenn es dann der Angst um den Vater schon allgegenwärtig ist. Und es gehört jetzt zu unserem Leben dazu oder zu meinem Leben. Wie gesagt, hab das angenommen und bin eigentlich sehr demütig und glücklich, dass ich jetzt weiterhin ganz normal leben kann. Hab also tatsächlich alles verarbeitet, sowohl, wie gesagt, mental, psychologisch, aber auch körperlich. Also ich kann alles machen, bin nicht eingeschränkt in meinen Bewegungen, außer halt, was das natürliche Alter betrifft. Aber grundsätzlich geht es mir gut und kann am Freitagabend zu meiner Altherrenrunde auch weiterhin kicken gehen. Handballspielen haben wir sogar letztes Jahr nochmal gemacht, in Südtirol, Henning, da kennst du dich aus, in Bozen, und allerdings beim Altherrenturnier. Und ja, also insofern alles interessant verlaufen, aber am Ende gut verlaufen.
Du hast ja eigentlich dein gesamtes Leben bisher mit dem Handball verbracht, ob als aktiver Spieler oder jetzt als offizieller. Und ich kenne es von mir, in der Zeit, wenn man aktiv ist, ist Handball natürlich das Größte. Hat das deinen Blick auf den Handball etwas verändert?
Der Blick auf den Handball hat sich enorm verändert, weil man mit dem Alter und vielleicht auch mit dem Unfall einfach Dinge dann auch differenzierter sieht. Also ich kann mit Fug und Recht für mich selbst behaupten, dass ich ein Kind unserer Sportart bin, ein Kind des Handballs. Mein gesamtes Leben oder mit dem 10. Lebensjahr mit dem Sport begonnen. Und wie du richtig sagst, zu jeder Lebensphase auch mit dem Sport was zu tun gehabt in verschiedenen Bereichen. Das ist das, was mich stolz und aber auch glücklich macht, dass ich aus durchaus verschiedenen Perspektiven den Sport eben gesehen habe, als Jugendlicher, dann auch als Student, wo man irgendwie versucht, gut zu werden, aber gleichzeitig auch irgendwie ans Leben danach denkt oder sich mit der Universität, mit dem Studium herumschlagen muss. Und dann, ja, mit der Karriere in Deutschland, 10 Jahre in der Bundesliga oder erste und zweite Bundesliga, das ist alles sehr ungeplant gekommen. Das war ja nicht irgendwie auf dem Reißbrett geplant und letztendlich auch dann danach die Möglichkeit, bei den Rhein-Neckar-Löwen direkt in der Geschäftsstelle zu arbeiten. Ganz explizit hatte ich nie den Trainerwunsch oder den Wunsch, Trainer zu werden, weil ich auch eigentlich vor allem nach Ende der aktiven Karriere sehr, also eigentlich froh war, dass ich nicht mehr Wochenende für Wochenende in irgendeine Sporthalle oder in irgendeinen Bus oder Zug oder Flugzeug steigen muss, um zu irgendeinem Spiel zu kommen. Und dann, ja, die letzten sind jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre bei der EHF, im Europäischen Handballverband in Wien, wo man dann einfach auch die geschäftliche Seite und ein bisschen auch die sportpolitische Seite mitbekommt und lernt. Das ist schon umfänglich und wie gesagt, das macht mich sehr stolz und ich kann, bin mittlerweile schon sehr, auch versuche ich auch in der Erziehung unserer Kinder oder in die Erziehung unserer Kinder mit einzubringen. Unser Sport steht für sehr, sehr ausgeprägte, traditionelle Werte und man macht sich dann auch, also es geht nicht immer nur um die Kohle und ums Vermarkten, das ist natürlich schon vordergründig das Business. Aber wir haben schon auch alle, die wir in diesem Sport arbeiten, finde ich, die Aufgabe, diesen Sport, die Werte zu vertreten und diesen Sport irgendwie versuchen, besser, in einem besseren Zustand zu übergeben an die nächste Generation, als wir den Sport irgendwie so erhalten haben, auch für unser Leben. Und das treibt mich an und kann mir eigentlich nicht vorstellen, in irgendeiner anderen Sportart zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich da die gleiche Dynamik, die gleiche Energie, die gleichen Emotionen reinbringen würde. Nichtsdestotrotz genieße ich es trotzdem jetzt nicht, außer vielleicht bei den Mannschaften meiner Kinder, die auch mittlerweile spielen, aber dass ich nicht unbedingt in auch Kraft meiner Position oder Kraft des Berufs in ein Clublager geworfen werde. Das heißt, für mich ändert sich am Montag grundsätzlich jobmäßig wenig, ob jetzt Mannschaft A oder B gewonnen hat. Das ist jetzt gar nicht so relevant. Und ja, also lange Antwort, zusammenfassend, Handball muss es immer geben bei mir.
Gibt es Dinge, die du als jetzt vermisst, als damals als aktiver Handballer? Was waren deine besonderen Höhepunkte als aktiver Handballer in deiner Karriere?
Mit den Höhepunkten, das mache ich dann am Schluss. Da gibt es schon ein paar. Henning war auch dabei. also vermissen tue ich eigentlich überhaupt nichts mehr. Aber jetzt muss man sich auch richtig einordnen. Ich habe mein letztes Profispiel 2009 bestritten. Das sind jetzt 15 Jahre. Mir hat damals ein guter Freund, der ein paar Jahre früher aufgehört hat, hat mir damals gesagt, du brauchst 5 Jahre mindestens, um mental aus dem Profi-Dasein rauszukommen. Da habe ich ihn ausgelacht. Ich kann das sehr, sehr gut bestätigen mittlerweile. Also ich glaube, dass ich auch 1-2 Jahre länger gebraucht habe. Und also gerade diese Phase 2009, als ich mich eben in die Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Löwen verabschiedet habe oder verabschiedet wurde, weil letztendlich habe ich ja keinen Spielervertrag mehr bekommen, war schon irgendwie seltsam, wie dann eben die Jungs, mit denen man vorher oder ein paar Monate vorher noch in der Kabine gemeinsam gesessen ist, trainiert hat, gewonnen hat, verloren hat, und plötzlich stehen die dann unten am Spielfeld, und du stehst oben bei den Zuschauern, bei den Sponsoren im Sakko und redest halt irgendwie gescheit daher und suchst so ein bisschen den Kontakt zu den Spielern zu halten. Das geht auch die ersten Jahre, und man ist dann immer irgendwie dazwischen, man kennt noch alle, aber es hat einen natürlichen Ablauf. Und wenn du dann irgendwann die nächste Generation siehst und dann irgendwann auch die Spielernamen ja gar nicht mehr kennst, weil das einfach Spieler sind, die zu meiner Zeit überhaupt noch nicht am Tablett waren, dann bekommt man auch mehr Abstand. Und ich habe eine Zeit lang schon immer so das Gefühl für mich gehabt, wenn ich denn nur wollte, dann könnte ich auch wieder. Vielleicht nicht auf dem Niveau Bundesliga, aber jetzt österreichische Liga habe ich dann ja auch irgendwie so abtrainiert und habe bei meinem Heimatclub ein, zwei Jahre, so ab und an noch mittrainiert. Das hat dann auch immer wieder ganz gut funktioniert, aber es wäre nicht angebracht gewesen aus meiner Sicht. Beim Torwart ist das vielleicht was anderes, Henning, ne? Aber bei mir war das irgendwie klar, dass ich das nicht mehr mache. Und so findest du dann deinen eigenen Weg. Und spätestens nach 7, 8 Jahren ist es dann tatsächlich zu Ende. Und wenn ich mir jetzt Spitzenhandball anschaue, also jetzt auf Champions League Final Four Niveau, dann denke ich mir echt, dass das ein anderer Sport ist. Also die Präzision, die da teilweise herrscht, die Geschwindigkeit, die körperliche Fitness, das ist schon beeindruckend. Auf hohem Niveau und auf niedrigerem Niveau, also wenn ich mir jetzt irgendwie auch österreichische erste Liga ist ganz okay, aber wenn es dann in die zweite Liga geht, dann ist es auch teilweise echt nicht schön anzuschauen. Dann ist da echt viel auf Zufall und auch auf individueller Kraft aufgebaut. Gehört aber irgendwie auch zu unserem Sport dazu und ist auch gut, dass es das gibt. Ja, und ansonsten, ach so, die größten Erfolge. Also ich kann das ganz klar sagen, meine Karriere ist dadurch gekennzeichnet, dass ich alle Finalspiele verloren habe. Also ich habe keinen Titel gewonnen, weder in Österreich noch in Deutschland, auch nicht mit der Nationalmannschaft. Wir sind Henningen, zweimal im Finale mit den Löwen in Hamburg knapp gescheitert.
Dabei sein ist alles. Ja.
Dabei sind jetzt halt übrigens dich, ne? Du warst der, ich weiß nicht, der müsste mich verbessern. Wir waren 6-0 vorne gegen den THW und Halbzeitstand war schon 11-13 oder so irgendwie.
Marosz Kolbak im Tor, oder?
Marosz Kolbak im Tor. Genau. Ja. Ja, beide.
Nee, Kolbak hat nicht mehr. Kolbak war damals entweder dritter Torwart oder Torwarttrainer. Also als ich gekommen bin.
Ja. Ja, wir waren ich war ja 3 Jahre bei den Löwen und wir waren alle 3 Jahre in Hamburg. Ich glaube aber, wir waren nur zweimal im Finale. So irgendwie war das. Ja, und ansonsten auch in Österreich hat's nie zu einem Titel gereicht, weil ich eigentlich relativ früh mich dann entschieden habe, eher in die zweite Liga nach Erlangen zu wechseln, weil ich in die in die deutsche Handballwelt holte, weil die für mich einfach größer und interessanter war. Und deswegen habe ich damals eben zweite Liga Erlangen gewählt und nicht irgendeinen der Vorarlberger Top-Clubs, die auch damals Bregenz und Hart schon sehr, sehr professionell aufgestellt waren, aber das hat mich eigentlich wenig gereizt. So ist das alles irgendwie verlaufen, aber wie gesagt, ich habe da total meinen Frieden damit. Das gehört zu mir und gehört dazu und ich möchte all diese Erfahrungen nicht missen und natürlich gehören diese Niederlagen auch total dazu, wenngleich ich nicht genau weiß, wie es ist, wenn man Titel gewinnt.
Jetzt hast du Bregenz und Hart angesprochen. Wie siehst du denn momentan den österreichischen Handball? Sind sie auf einem guten Weg oder wie ist das vergleichbar mit der zweiten Liga in Deutschland oder?
Das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich sind die Top-Vereine in der österreichischen Liga, das ist jetzt de facto tatsächlich Hart, Bregenz, aber auch Krems, also mein Heimatclub oder mein Stammclub, die Pfeifers, Linz mit Abstrichen.
Schwarz-Tirol.
Tirol hat jetzt, das hat immer so Ups and Down. Aber mit Abstrichen sind es schon sehr gute Mannschaften. Es fehlt halt immer die Konstanz. Und es wird letztendlich aber auch aus Mangel an Struktur und an Umfeld wird nirgends wirklich professionell gearbeitet. Das muss man einfach sagen. Auch wenn die meisten Spieler in der ersten Liga schon jetzt vielleicht nicht am Papier richtige Profis sind, aber natürlich, da wird auch achtmal trainiert und da wird auch, also vom Umfang her des Trainings ist das nichts anderes als in der Bundesliga. Aber die Clubstrukturen sind halt schon deutlich anders. Jetzt kann der österreichische Verband, wenn es um Nachwuchs geht, zwar punktuell schon immer gute Generationen irgendwie mitnehmen und fördern, aber in der Breite gibt es diese Förderung halt nicht. Und damit resultiert es dann daran, dass es immer wieder Leuchtturmspieler gibt. Nikola, Billig, Elias Kofler jetzt bei Potsdam könnte einer werden. Ich meine, Hotecheck natürlich in Lemgo. Aber die breite Masse, wie wir das alle aus Skandinavien kennen, oder letztendlich auch in Deutschland, ist ja auch sehr breit aufgestellt. Das gibt es in Österreich nicht und dadurch ist halt diese, also drückt halt von unten relativ wenig nach. Und ich meine, jetzt habe ich 15 Jahre mein letztes Länderspiel vor 15 Jahren gehabt und Robert Weber war mein direkter Nachfolger damals, der spielt immer noch. Also das, ich glaube, das hat schon gewisse Aussagekraft. Ohne Roberts Leistung zu schmälern, gell? Auch wohl gemerkt, aber da ist halt irgendwie über die Jahre keiner wirklich, der von unten Druck gemacht hat. Und wenn denn dann alle fit sind, diese Leuchtturmspieler, dann hat die österreichische Nationalmannschaft, glaube ich, schon einen riesigen Schub nach vorne gemacht oder nach oben gemacht. Und es dann wirklich kurzzeitig auch eine echte Euphorie gab, neben dem Skifahren und auch den Fußball kurzzeitig übertüncht hat oder überleuchtet hat, bei der Olympia-Quali im März, das war schon einzigartig und das ist schon auch sehr cool anzusehen gewesen. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist es und wie profitiert da letztendlich der Handball in Österreich davon nachhaltig? Also ich kann halt dann, ja, wenn du jetzt spielen sie morgen in Georgien, das kann, ich meine, sind sie natürlich Favorit und wir gehen alle davon aus, dass sie das schaffen werden. Aber trotzdem, das kann auch ganz schnell wieder nach weiter unten gehen, weil es eben nicht besonders breit aufgestellt ist. Aber diejenigen, die da Gas geben vorneweg, das ist schon aller Ehren wert und verdient höchsten Respekt.
Jetzt frage ich für einen guten Freund, wo könnten 49-jährige Torhüter in Österreich noch unterkommen? Wo es auch...
Du musst nicht jede Frage beantworten.
Kennst du einen 49-jährigen Torhüter? Ich dachte, Henning ist auch schon 50.
Wird erst.
Ja, okay.
Ich bin also, ein halbes Jahr nach dir dran.
Ja, also ich sage das ganz locker. Wie ich 23, 24 Jahre alt war, noch in Österreich, hat damals der Werner Möstl, also der Vater vom Konsti Möstl, der jetzt Nationalmannschaft in Österreich spielt, mit 42 wohlgemerkt, ein Comeback gegeben in der ersten Liga. Und ich habe mir damals gedacht, als 24-Jähriger, mit allem Respekt, den ich hatte vor diesem Torhüter, eine Legende für österreichische Verhältnisse, eigentlich, aber das ist jetzt übertrieben mit 42. Umso interessanter ist es, dass Leute wie Lindberg oder auch einige andere einfach echt das auch körperlich durchdrücken und letztendlich auch mental. Ja? Weil ich glaube, ja, der ganze Ablauf, also mir ging es zumindest so, ich war echt auch satt von dem Ablauf. Ja? Also dieses Montag zweimal, Dienstag zweimal, dazwischen irgendwie schlafen. Dann ins Flugzeug, in Bus, also die ganze Busfahrten. Also das ist das, was ja dann am Schluss für mich das Allermühsamste war. Und natürlich die körperliche Belastung. Und dann noch von den Super-Experten beurteilt zu werden, ohne dass sie eigentlich im Training dabei sind, ohne dass sie innere Vorgänge in einer Mannschaft kennen. Also ja, von dem her, ich finde, wenn du willst, Henning, ich finde den Platz, aber mach's nicht.
Alles gut. Also gut. Vielleicht irgendwo, wo er noch mal spazieren gehen kann, mit ihrem Hund oder so. Das wird schon ausreichen.
David, du hast von Mössl gesprochen. Lass uns kurz auf die Nationalmannschaft gucken. Deutschland gegen Österreich war ja eine spannende Konstellation in diesem Jahr. Wie hast du das Spiel gerade bei der Europameisterschaft gesehen?
Also das war tatsächlich hochspannend, wie ich es gesehen habe. Ich war nämlich in Kitzbühel beim Weltcup und
muss dann Prioritäten setzen.
Das ist man richtig. Setzt Prioritäten, genau. Und habe dann aber irgendwie bei so einer Veranstaltung das Handy auf den Tisch gelegt und dann haben irgendwie alle Handball geschaut. Also es war, und es ist, also weißt du, allein da, wenn du dann mit deinem Sport in die österreichische Domäne des Skisports irgendwie eindringst und du hörst, dann kriegst du dann auch so Feedback, ja, Handball ist schon geil und haben und gute Jungs und so weiter, dann ist das einfach schon auch ein bisschen befriedigend. Also das war ein schönes Erlebnis. Grundsätzlich, auch das ist, glaube ich, unserer Medienwelt geschuldet. Ich meine, mit dieser Mannschaft, die deutsche Mannschaft eigentlich über 50 Minuten zu dominieren und dann halt die Angst vor dem Gewinnen sozusagen und dann noch ein Unentschieden zu kriegen. Und das dann aber irgendwie extern als Misserfolg darstellen. Das hat irgendwie so einen Automatismus gehabt, ne? Wenn man 4 Tore vorne ist und dann nur unentschieden spielt. Dann wird es als Misserfolg gewertet, öffentlich. Und wahrscheinlich auch für die Spieler, das verstehe ich auch, aber man muss das schon in Relation setzen. Und das war einfach, die Europameisterschaften war für Österreich herausragend. Noch dazu in Deutschland, wo ja einfach das gesamte Turnier das allergrößte in unserem Sport bisher und gewesene war. Und dass Österreich da so eine Rolle gespielt hat, war schon geil. Also da kann man, glaube ich, als kleines Land auch zu Recht stolz drauf sein.
Jetzt war ja gerade die Auslosung für ERF Champions League Final Four. Wie siehst du da oder was sind deine Aufgaben da genau bei der ERF?
Naja, also ich bin habe mit dem Sport grundsätzlich relativ wenig zu tun. Wir sind ich leite die Tochtergesellschaft der EHF, die EHF Marketing, ist eine ganz normale GmbH, eine sogenannte Inhouse-Agentur. Wir haben die gesamten Rechte der Clubwettbewerbe in unserer Verwaltung und Vermarktung. Das heißt also, die Rechte, die durch den Wettbewerb entstehen, das sind de facto die Medienrechte, also die TV-Rechte, die Sponsorship-Rechte und die Eventrechte an sich selbst. mit allem, was dazugehört, Ausrüster, Gamification, Gaming, Merchandising, all diese Rechte. So, und diese Rechte werden eben von uns vermarktet und wir sind dabei auch der Organisator sozusagen all dieser Auslosungen einerseits, aber auch der Final Four Turniere. Ja, also die Heimspiele oder die Gruppenspiele und Playoff-Spiele und K.O.-Spiele in den Wettbewerben Champions League und European League sind ja immer mit Heim und Auswärts. Das heißt, da gibt es einen Heimclub, der sozusagen Hausrecht genießt, aber auch da entstehen Rechte und wir sind dann eben am neutralen Final Four Standort sind wir der Organisator. Und von daher ist das jetzt aus unserer Sicht natürlich die allerintensivste Zeit der Saison, wobei ich jetzt auch nicht mehr sagen kann, dass es irgendwie im Ablauf der ganzen Turniere und auch Quali-Turniere und dann im Sommer Produktion etc., dass es da wirkliche Leerzeiten gibt. Insofern ist da immer genug zu tun und momentan dreht sich natürlich alles um die anstehenden Final Fours, nämlich natürlich das Flagship-Event Köln, aber Budapest, also Frauen-Champions League, ist nahezu gleich groß mittlerweile. Und nicht zu vergessen natürlich auch die European League, wo wir jetzt am Wochenende in Graz sind bei den Frauen und dann zwei Wochen später in Hamburg ja erstmals. Und da ist der Aufwand natürlich schon enorm. Und meine Aufgabe ist, ja, letztendlich mit dem Team von 25 Leuten das zu vermarkten und letztendlich die Einnahmen für unseren Sport zu erhöhen. Gleichzeitig ist eben dieses Konstrukt so, dass die Rechte, die eben in den Wettbewerben entstehen, von uns vermarktet werden. Und je besser unser Ergebnis ist, desto mehr Preisgelder fließen dann auch an die Clubs zurück. Das heißt, am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot und wir als EHF Marketing sind sozusagen der Koordinator der Rechte-Situation. Und insofern sollten wir alle ein Interesse daran haben, eben das möglichst gut zu vermarkten, klarerweise.
Jetzt sagst du eher Budapest oder eher Köln? Was ist dir lieber? Wo lässt sich besser feiern?
Ach Gott, die Zeiten sind auch schon ein bisschen länger her. Also Köln ist natürlich von der Emotion, wenn man von Stunde Null dabei ist, schon was ganz Besonderes weiterhin. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Final Four Turnier bei der EHF tatsächlich als Projektverantwortlicher von ganz klein aufzubauen. Klein ist relativ. Und kenne dadurch einfach jeden Schlupfwinkel, jedes Detail dieser Veranstaltung, die auch über die Jahre ja extrem gewachsen ist. Jetzt hast du zwar Gott sei Dank immer eine ausverkaufte Arena, aber auch alles, was sich rundherum dazu abspielt. Es ist halt schon über die Jahre einfach größer, intensiver, professioneller, bunter geworden. Und da gibt es schon eine besondere Anspannung, aber auch eine besondere Motivation. Demgegenüber Budapest, also wir haben ja jetzt die 15. Edition oder also die 15. Ausgabe des Final Fours in Köln. In Budapest sind wir jetzt zum 10. Mal. Auch da hatte ich das Glück, eigentlich von null dabei zu sein. Also da war ich auch schon bei der EHF, als überhaupt die sportpolitische Entscheidung fiel, dass es auch so ein Final Four geben soll für die Frauen. Und das Ziel war immer, Handball ist ein sehr inklusiver Sport und das Thema der Gender Equality ist auch auf der Agenda. Insofern war Budapest und letztendlich die Zusammenarbeit mit dem ungarischen Verband ein echtes Sprungbrett auch für die Entwicklung des Frauenhandballs. Hand aufs Herz oder ganz ehrlich, ich konnte mit Frauen Champions League nicht viel anfangen vor dem Turnier in Budapest. Aber habe dort auch erstens extrem interessante Spiele gesehen, gute Spiele, auch Spielerinnen kennengelernt, die einfach auch Charakter haben, die auch für diese Werte des unseres Sports stehen. Und muss schon sagen, dass das schon stark ist, was in der Frauen Champions League gezeigt wird. Was halt leider immer noch so ist, dass halt der Abfall dann relativ schnell ist. Also die gibt halt im Frauenhandball ja de facto weniger Spielerinnen als es Spiele ergibt, und dadurch ist halt die Dichte ein bisschen nicht so gegeben. Aber grundsätzlich, also ich muss echt sagen, die Final Fours in Budapest sind schon echt cool anzuschauen. Und jetzt ist es so, dass das Budapest natürlich sehr, also da ist trotz alledem, wir haben 20.000 Zuschauer, die alle ist ja größer als die Lenxess Arena, aber ja, man muss sagen, das Partneraufkommen ist noch nicht so groß wie in Köln. Von daher ist es fast für mich entspannter in Budapest, und da kann ich mir eigentlich die Spiele interessierter und aufmerksam anschauen als in Köln.
Ich war ja auch in Budapest und habe mir das Finale angeguckt, einmal. Ich habe das Gefühl, es muss immer eine ungarische Mannschaft dabei sein, um die Halle voll zu kriegen.
Das ist so. Aber auch hier sieht man eine klare Entwicklung, dass wir immer unabhängiger davon werden. Und genau so baut man ja ein Event auf. Es war also das erste Final Four in Köln mit Medvedi Moskau, THW, war jetzt Ciudad, auch nicht sofort ausverkauft. Barcelona, ja. und Ciudad Real. Also das war auch nicht sofort ausverkauft. Wir haben am Anfang in Köln 80-85% der Zuschauer waren aus Deutschland. Mittlerweile sind wir bei unter 50%. Und ja, natürlich ist es so, dass Budapest extrem vom Erfolg der ungarischen Clubs lebt. Und wir sehen halt in kleinen Schritten, dass es jedes Jahr ein bisschen unabhängiger wird. Aber natürlich ist es für den Publikumszuspruch extrem, extrem gut, wenn sich Kjör oder so wie letztes Jahr Ferencváros qualifizieren. Ich bin sehr, sehr gespannt übrigens, wenn wir es aktuell anschauen, wie Bietigheim sich da jetzt auch tun wird. Das tut dem Turnier oder der Veranstaltung sicher extrem gut. Und eigentlich hoffe ich das auch für den deutschen Frauenhandball, dass da jetzt so ein bisschen ein Zugpferd, auch ein internationales Zugpferd, für Rückenwind sorgen wird. Also du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Wir können das auch nicht verändern, oder wir können es in kleinen Schritten verändern, aber jetzt auch nicht von einem Tag am anderen auf links drehen.
Jetzt denke ich auch, dass Bietigheim auch viele Fans mitbringt nach Budapest und dass da eine gute Stimmung ist. Und jetzt die Frage, wer kann eigentlich besser feiern? Die Männer, wenn sie den Champions-League-Titel gewonnen haben, oder die Frauen? Oder feiern die anders?
Die feiern anders. Die feiern anders.
Details?
Also, das muss man ja vorsichtig sein, wie man das formuliert. Also erstens ist ja Gott sei Dank die Kabine bei den Frauenmannschaften tabu. Die Kabine ist grundsätzlich tabu, aber in Köln weiß man ja ungefähr, was dann kommt, wenn man den Sieger zuhört oder dem Sieger zuschaut. Die Frauen machen das so ein bisschen unerkannter, würde ich sagen. Braucht schon, glaube ich, ein bisschen, also dieses komplette Ausflippen, ja, das die Männer einfach auch haben, wenn sie irgendwie im Handball einen Erfolg haben, das, glaube ich, ist bei den Frauen ein bisschen mehr in sich gekehrter. Aber ich glaube trotzdem, dass die richtig Gas geben können.
Warst du schon mal auf einer Feier dabei von der Mannschaft? Also von den Männern?
Von den Männern?
Oder hast du nach nach dem Finale so viel zu tun noch, dass du gar keine Zeit hast oder bist du so kaputt von dem Ganzen?
Nee, ich kann mich an einige Feiern in Köln erinnern, die dann schon ein bisschen intensiver geworden sind. Aber wir nennen da jetzt ja keine Namen, die spielen ja teilweise auch noch und haben die Champions League mit anderen Mannschaften gewonnen, waren Linkshänder und sind jetzt beim THW, waren früher irgendwann mal bei Flensburg. Also da gibt es schon genug Beispiele und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube auch das war irgendwie für mich immer dann auch wichtig, wir organisieren und wir sind dafür verantwortlich, dass Köln optimal läuft, dass auf die Details geachtet wird. Und danach geht man, auch wenn man sich kennt und auch wenn man alles irgendwie weiß, wie es abläuft, geht man zum Sieger und gratuliert und geht aber auch zum Verlierer und sagt, schade, aber so ist nun mal der Sport. Und da muss man sich nicht unbedingt dazustellen, sondern dann soll die Mannschaft feiern. Und die spielen ja auch für sich oder unter sich, also sollen sie auch unter sich feiern dürfen. Da müssen nicht so viele andere dabei sein.
David, Sport-Groß-Events stehen immer mehr im Wettbewerb. Wird der Handball immer mehr zur Show oder gehört die Show immer mehr zu diesen Groß-Events dazu?
Ja, große, fast philosophische Frage. Meine Herangehensweise oder unsere Herangehensweise, speziell in Köln, aber auch in Budapest und jetzt auch in Hamburg, dann ist ja, es gehört dazu. Ich glaube, dass die Gratwanderung oder man muss die richtige Balance finden und man muss es in Einklang zu dem setzen, wofür unser Sport eben steht, einerseits. Andererseits muss man nicht alles, was in den USA bei der NBA oder bei der Super Bowl betrieben wird, kopieren. Man muss sich aber natürlich Edges holen und man muss links und rechts schauen. Am Ende des Tages ist es so, dass wir mit dem Sport oder mit dem Handball in unserem Fall einfach um die gar nicht so sehr gegen andere Sportarten im Konkurrenzverhältnis sind, sondern wir buhlen um die Zeit des Zuschauers, um die Zeit des Fans. Also es ist ein Kampf um Zeit oder ein Wettbewerb um Zeit. Und wenn wir mittlerweile sehen, was und welche Angebote es für Jugendliche gibt, und jetzt rede ich noch gar nicht so sehr von, oder auch, aber von Social Media, Handy schauen und so weiter. Und dann müssen wir einfach ein attraktives Programm bieten in diesen 3 Tagen oder 2 Tagen in Köln. Und deswegen glaube ich schon, dass es da viel dazugehört. Das ist wichtig, dass die 4 Spiele beim Final Four immer zentral bleiben und dass es in Wirklichkeit auch um Sieg und Niederlage gehen muss. Aber trotzdem sind wir gefordert, da dem Zuschauer ein Programm zu bieten, den berühmten Content und die Story darüber zu erzählen, sodass er sich eben das gesamte Wochenende wohlfühlt. Und im nächsten Jahr letztendlich wiederkommt, weil um das geht es ja. Es nützt ja nichts, wenn man das einmal macht und im nächsten Jahr nicht mehr. Also von dem her ist es eine feine Gratwanderung. Ich glaube, dass wir die ganz gut finden, dass es dann natürlich individuelle Meinungen dazu gibt und der eine möchte noch mehr, der andere möchte noch weniger, ist eh logisch. Es geht darum, dass man den richtigen Mittelweg findet und in Köln oder jetzt auch in Budapest gehört das schon eindeutig auch zum Konzept dazu. Also dort gibt es halt mehr als den einfachen Spielereinlauf. Dort gibt es auch noch ein paar Lichter mehr und eine Inszenierung. Und ich glaube, letztendlich gehört es trotz alledem, trotz unvergesslicher Spiele, trotz Finalspiele, die auch Wendungen genommen haben, die man so nicht erwartet hätte, aber auch das Programm rundherum gehört dazu und da könnt ihr sicher auch noch was dazu sagen. die Spieler mögen das ja schon. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Spieler gehört, die sagen, ich brauche den ganzen Scheiß rundherum nicht, sondern das ist schon auch wird wohlwollend zur Kenntnis genommen und alle freuen sich drauf. Und nochmal, ich glaube, dass das schon notwendig ist, um den Sport auch weiter relevant zu halten und in den Wettkampf um Zeit des Zuschauers, des Fans realisieren zu können.
Also ich wollte noch anmerken auf die letzte Frage, dass du oder gesagt hast, dass du nur einen Linkshänder kennst, der in Flensburg die Champions League gewonnen hat und jetzt in Kiel spielt. Also da gibt es nur einen, Steffen Weinhold. Falls das jemand interessiert. Ne? Also, Steffen dann. Ne? Ja, wo waren wir? Henning, jetzt habe ich jetzt mich nur so auf
Konzentration. Ja, bist du wieder schön durcheinander gekommen hier, ja.
Lauter Steffen Weinhold.
Wir haben jetzt viele große Turniere, Nationalmannschaften oder auf Vereinsebene. Dieses Jahr die Europameisterschaft, wir haben im nächsten Jahr die Frauen-WM 27, die WM in Deutschland. Wir haben die Champions League in Deutschland. Da gibt es ja teilweise auch ein bisschen Kritik, dass zu viele Großveranstaltungen in Deutschland stattfinden. Wie siehst du das Ganze? Ich meine, die sind erfolgreich. Du hast ja auch gesagt, dass es für euch grundsätzlich eine erfolgreiche Veranstaltung war. Aber ist die Gefahr, dass vielleicht gerade auf dem deutschen Markt sowas funktioniert und in anderen Nationen vielleicht nicht ganz so, dass es zu einseitig wird?
Ja, also das ist so. Ja. Man muss halt auch hier die Realitäten sehen. Und ich fange jetzt bei einer anderen Sportart an, nämlich beim Basketball. Wenn ich mir das FIBA Champions League Final Four in Belgrad anschaue, vor zwei Wochen, mit drei spanischen Mannschaften in Belgrad und ich glaube griechische Mannschaft noch dazu oder keine Ahnung, und da haben wir 3.500 Zuschauer, dann was soll man dazu noch sagen? Ja? Deutschland ist nun mal der Markt oder das Land in Europa oder weltweit, wo das Interesse des Zuschauers einfach am größten ist. Und nirgendwo anders kann man zu diesem Preis Tickets verkaufen. Da brauchen wir ja nicht, brauchen wir nicht romantisch sein, sondern so ist das. Und das hat natürlich auch Gründe. Das liegt ein sehr entwickeltes Land, Deutschland. Die Kaufkraft ist vorhanden. Die Infrastruktur ist vor allem vorhanden. Es gibt einfach sehr, sehr geile Hallen. Es ist ja nicht nur die Lenxess Arena oder die Barclays Arena. Es gibt ja wirklich, oder die SAP Arena. Es gibt auch eine Europameisterschaft. Ist ja mit den Anforderungen, die es momentan oder die es jetzt schon gibt, von was die Standards betrifft, was die Kapazitäten betrifft, fast nicht mehr von einem, oder zum Beispiel sicher nicht von einem Land wie Österreich zu stemmen, weil es einfach die Hallen nicht gibt. So, und ich meine, es ist ja nur natürlich, dass man, wenn man weiß, dass es Nachfrage gibt, dass man versucht auch diese Nachfrage zu befriedigen. Dass gerade der Europäische Verband da auch gefordert ist, eine Balance zu finden, ist klar, aber man darf sich das jetzt bitte auch nicht so vorstellen, als dass da irgendwer, ich oder die IHF oder es sind Dinge entscheidet, sondern gibt's zu allen Vergaben gibt's entsprechende Prozesse, entsprechende Abläufe und die Dinge werden dann auch jetzt kann ja von uns sprechen, die Dinge werden ja im Einvernehmen dann auch vergeben. Das heißt also, wenn wir mit der European League jetzt nach Hamburg gehen, in die Barclays Arena, dann ist es und nicht mehr an einen Ausrichter vergeben, also so wie das eben im letzten Jahr noch Flensburg war, oder an einen Teilnehmer meistens, weil Flensburg ist ja dann unglücklicherweise ausgeschieden, dann folgt es einem Ablauf und dann ist es im Einvernehmen mit den Clubs und mit den Clubvertretern, das heißt also, das war und ist auch ein Ansinnen der Clubs gewesen. Und unsere Aufgabe ist es dann, aus dem sozusagen einen Case zu machen und entsprechend das zu entwickeln. Also ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, aber nein, es ist nicht irgendwie willkürlich und fällt halt irgendwie ein, sondern es folgt einem sehr geregelten Ablauf.
Ich weiß noch, dass sich Barcelona mal beschwert hat, dass sie immer in Köln spielen müssen, das Final Four, und dass sie das als Nachteil gesehen haben, wenn sie in Köln spielen, weil dann noch die meiste Fans für die deutschen Mannschaften sind, und das war immer so eine heikle Situation, fand ich, dass da ja. Die sich die Spanier dann beschwert haben.
Ja. Ich glaube, gerade in Köln gehört es eindeutig der Vergangenheit an. Also das hört man auch aus Barcelona nicht mehr oder schon lange nicht mehr. Aber du hast vollkommen recht, wir als Veranstalter sind extrem gefordert, absolut neutrale Verhältnisse zu gewährleisten. Kleines Beispiel oder großes Beispiel ist, ich meine, die gesamte Hallenmoderation ist in Englisch. Ja, und es gibt genug deutsche Zuschauer, die sich darüber auch beschweren. Ja, aber das ist nun mal so, die EHF-Sprache ist Englisch, und auch Barcelona oder die Spieler aus Barcelona haben das Recht, so angesagt zu werden, dass es dem europäischen Handball gerecht wird. Also von dem her sehe ich dieses Thema nicht mehr so, wie das noch vielleicht vor 8, 5, 9 Jahren war, sondern im Gegenteil, auch Barcelona, aber auch alle anderen, die sich qualifizieren, sind eigentlich sehr, sehr froh, dass es Köln und das Event in der Form gibt. Und ich meine, auch hier wiederum, da geht es dann auch wieder um unseren Sport. Ne? Ich meine, du hast es, oder ihr habt beide das erlebt. Wenn du dann alle vier Mannschaften im gleichen Hotel hast, und du merkst einfach, wie die Spieler untereinander auch trotz Champions League Finale einfach auch einen sehr, sehr respektvollen Umgang miteinander haben und es überhaupt kein Problem ist innerhalb unserer Sportart, dass man im gleichen Hotel residiert, dann ist es einfach auch etwas, was für sich spricht, finde ich.
Jetzt kannst du noch ein bisschen Werbung machen fürs ERF. Gibt es noch Karten fürs Final Four in Köln?
Ja, also wer meine Telefonnummer hat, kann sich melden. Es gibt offiziell keine Karten mehr.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich noch. Ja. Also wir sind dicht bis unters Dach. Wir sind dicht bis unters Dach. Wir werden eine ausverkaufte Arena erleben. Aber worauf ich wirklich hinweisen kann, weil es ist sehr, sehr aktuell, es kann natürlich schon sein, dass der ein oder andere Club, der sich jetzt qualifiziert hat, seine reservierten Kontingente oder Teile davon wieder zurückgibt, weil es einfach, also in der Vergangenheit war es so, das ist auch kein Geheimnis, dass Barcelona nicht das gesamte Kontingent abfordert. Das heißt, es wird so sein, dass es in den nächsten tatsächlich Stunden, ich glaube morgen ist es soweit, das ein oder andere kleine Kontingent auch zurückgeht wieder in den Verkauf und auf den Websites verfügbar sein sollte, aber grundsätzlich gehen wir und sind wir auch sehr froh und stolz darauf, gehen wir davon aus, dass wir pickepacke voll sind. Wie ihr wisst, oder ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir verkaufen ja, der Ticketvorverkauf für 2025 beginnt jetzt beim Event 24 und wir haben eigentlich jedes Jahr in völliger Unkenntnis der qualifizierten Mannschaften eigentlich schon die ersten 80-90% der Tickets verkauft, weil eben, und auch das ist letztendlich der Beweis dafür, dass das Event etabliert ist und dass die Veranstaltung etabliert ist, weil sich Menschen einfach Tickets kaufen, ohne dass sie wissen, wer am Ende spielt, aber sie wissen, dass sie ein fantastisches Handballwochenende erwartet mit den Top-Mannschaften und dem Programm rundherum.
David, die ERF hat die Aufgabe der Weiterentwicklung und Förderung des Handballsports. Welche Maßnahmen gibt es da aktuell konkret?
Gibt es eine ganze Reihe davon. Sagt das aber gleich offen dazu, da bin ich grundsätzlich dann nicht der erste Ansprechpartner oder der falsche Ansprechpartner, weil ich ja sozusagen den Vermarkter repräsentiere. Das heißt, unsere Aufgabe ist, wie gesagt, die Vermarktung der Rechte. Also es ist auch in verschiedenen Aktivitäten nachvollziehbar. Es gibt einen sogenannten Masterplan, der die sportpolitische Agenda der EHF definiert. Der wird auch das wiederum ist nicht etwas, was sich irgendwie ein Individuum aus dem Finger sagt, sondern das ist ein sportpolitischer Prozess, das dann auch über verschiedene Gremien, in dem Fall der Kongress, also das höchste politische Organ des Europäischen Handballverbandes, verabschiedet wird und an dem sich dann auch orientiert wird und wo auch Ziele festgeschrieben und festgelegt werden. Also von dem her ist das Anwendungsportfolio der EHF mittlerweile schon sehr, sehr komplex und sehr groß und insofern sind auch, oder die Anforderungen sind auch gewachsen in den letzten 10 Jahren, aber die Aktivitäten mindestens im gleichen Umfang dazu auch.
Jetzt hatten wir schon Trainer zu Gast, die sich beschwert haben über den Modus der Champions League, dass es einfach zu viele Spiele sind in der Gruppenphase. Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zu ändern in die alten Konstellation, wie es früher war, oder bleibt das so? Weil wenn du siehst, die deutschen Mannschaften beschweren sich darüber, dass sie zu viele Spiele haben. Mannschaften wie West Brem freuen sich natürlich, wenn sie so viele Spiele haben, weil nur dann sind auch die Hallen ausverkauft.
Es gibt in dieser gesamten Diskussion keine 1A-Lösung. Es wird immer verschiedene Interessen geben und es wird immer verschiedene Positionen geben. Und die Aufgabe ist sozusagen, die Balance zu finden oder die bestmögliche Balance zu finden. Du wirst, egal was du tust, ob du mit 28 Mannschaften Champions League gespielt, wir spielen jetzt mit 16. Die European League ist von 24 auf 32 erweitert worden. Die Frauen Champions League spielt jetzt auch mit 16, war früher mit 12, etc., etc., etc. Wir haben ein System momentan gefunden, das aus unserer Sicht ausbalanciert ist und dass die verschiedenen Interessenslagen bestmöglich berücksichtigt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir in der Champions League der Männer dieses berühmte Appointment to View haben. Das heißt, wir haben Mittwoch und Donnerstag fixe Spieltage und auch zwei definierte Timeslots, nämlich 18:45 und 20:45. Das hat auch etwas mit dem Medienmarkt zu tun und letztendlich auch mit anderen Sportarten, Stichwort Fußball Champions League, um da möglichst wenig Clashes zu haben über eine Saison hin. Und im Einzelfall wird es immer so sein, dass ein Club lieber um 18 Uhr spielen würde oder lieber um 21 Uhr oder lieber am Sonntagvormittag. Das ist eben nicht möglich. Grundsätzlich, auch hier wieder, in den vordefinierten Abläufen ist es immer und stetig in Evaluierung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Zukunft auch mal wieder ein anderes System gespielt wird. Momentan sind wir mit den 2x8 und jeweils 14 Gruppenspiele und dann einer Playoff und einem Viertelfinale und gekrönt durch das Final Four grundsätzlich zufrieden und vor allem sind die Medienpartner auch damit zufrieden, das heißt die austragenden TV-Stationen. Und man darf das muss man auch jetzt, wenn man jetzt über den Business Case spricht, das darf man nicht vergessen, das Produkt Champions League am Markt, anders als ein Club, ist ja vor allem durch die Medienrechte oder durch den Verkauf der Medienrechte finanziert. Also das ist der Anteil der Medienrechte oder Medienrechteeinnahmen ist im Verhältnis deutlich höher beim Wettbewerb, als das jetzt beim individuellen Club ist, der sich vor allem durch Zuschauereinnahmen finanziert und natürlich auch Sponsoring.
Wovon macht ihr es abhängig, wer eine Wildcard bekommt?
Ist vom Kieler Fan ist es gekommen, die Frage.
Auch da gibt es einen ganz bestimmten Ablauf. Es ist so, dass es ein sogenanntes Nationenranking gibt und letztendlich die neun erstplatzierten Nationen haben dann einen Fixplatz in der Champions League. Und dann gibt es ein System, wo der jeweilige nationale Verband die Clubs nennt und letztendlich um ein sogenanntes Upgrade, also es ist keine Wildcard vom Terminus her, sondern um ein Upgrade ansuchen kann. Und das wird dann evaluiert von einer Gruppe, in der verschiedene Interessenslagen oder verschiedene Positionen auch repräsentiert sind. Auch hier gibt es Clubvertreter, die da in dieser Evaluierung integriert sind. Da gibt es Marketingvertreter, die das Ganze auch von Marketing-Gesichtspunkten her betrachten. Und natürlich hat das auch was mit EHF-Vertretern zu tun. Und dann wird ein Vorschlag ausgearbeitet und dieser Vorschlag wird letztendlich der Exekutive, also dem Exekutivkomitee der EHF vorgelegt und die letzte Entscheidung liegt dann immer bei der Exekutive. Aber da spielen schon, also das ist wichtig zu betonen, da spielen schon auch Kriterien wie der jeweilige TV-Vertrag oder die Gesamtsituation des Vereines, letztendlich auch die sportliche Performance der letzten Jahre spielen da eine Rolle, ob dann ein Club eben abgegradet wird oder eben auch nicht. Und so ist das ein Ablauf. Auch hier wiederum wird es immer, wenn man mehr Registrierungen als Plätze hat, dann wird es immer auch Unzufriedene geben und halt aber auch Zufriedene. Und ich glaube, dass da auch der Weg eigentlich ganz, ganz gut ist und dass wir da einen ganz guten Modus Vivendi gefunden haben. Und vor allem können wir zu jeder Zeit auch erklären, wie solche Entscheidungen zustande gekommen sind. Und letztendlich, weil ein Kieler Fan fragt, gerade in diesem Jahr, natürlich geht es um einen europäischen Wettbewerb. Also wird einfach keinen dritten deutschen Club geben können in der Champions League. Das ist nun mal so und das kann man jetzt natürlich auch hier über das sportliche wohlweislich streiten. Aber es geht am Ende des Tages ist es die Champions League und die europäische Champions League. Das heißt, es geht um die europäischen Champions.
Also kann ich jetzt sagen, wenn Kiel die Champions League gewinnt, kommen sie trotzdem nicht.
Das ist so. Das ist so.
Das Leben ist hart.
Das Leben ist hart.
Wie sieht es aus mit den Schiedsrichtern? Also wovon macht ihr es abhängig? Wie qualifizieren sich Schiedsrichter? Wir haben ja jetzt zwei deutsche Mannschaften dabei. Ist für deutsche Schiedsrichter schwierig dabei zu sein?
Henning, da bin ich tatsächlich wirklich der vollkommen falsche Ansprechpartner.
Okay.
Auch hier gibt es eine Vorgehensweise. Grundsätzlich ist die Besetzung der Schiedsrichter dem Hauptamt überlassen, also den zuständigen Kollegen in der EHF. Aber aus gutem Grund wird eben um irgendwelche Spekulationen auszuschließen oder zu verhindern, gibt's da wenig Informationen, für mich als interner wenig Informationen, wie solche Besetzungen zustande kommen. Grundsätzlich gibt es aber auch auf der Schiedsrichterebene ein relativ ausgeklügeltes System der Bewertung. Das heißt, auch Schiedsrichter werden evaluiert und werden bewertet und bekommen Feedback. Und am Ende des Tages hat jede Schiedsrichterbesetzung auch etwas mit Leistung zu tun.
Wie sieht das aus? Jugendausbildung ist ja auch immer ein Thema von uns. Inwieweit gibt es Möglichkeiten, das länderübergreifend, gar nicht zu vereinheitlichen, aber eine Kommunikation und eine Verbesserung herzustellen? Ist das auch ein Teil eurer Aufgabe oder seht ihr da drin einen Teil eurer Aufgabe?
Also ist sicherlich ein Teil wiederum der EHF, also der EHF-Agenten ist auch im Masterplan der EHF, also in der Agenda, nennen wir es 2030, weil das die Vermarktungsperiode ist, in der wir uns gerade befinden, niedergeschrieben. Aber ich muss tatsächlich sagen, das System ist so groß und so komplex, dass ich da auch wenig in den Details bin, weil es einfach nicht meinem Themenfeld entspricht. Und es wäre vermessen und möglicherweise auch mit gefährlichem Halbwissen, wenn ich da jetzt etwas von mir geben würde, weil ich mich tatsächlich nicht so gut auskenne damit.
Ja, ich bin immer noch geschockt über das THW Kiel, das keine Wildcard bekommt. Henning, hast du noch was?
Ja, also interessant wäre noch, wir haben ja jetzt den Fokus stark, dass Deutschland natürlich ein großes Interesse da ist von den Fans, von den Medien. Gibt es Möglichkeiten, in anderen Ländern die mediale Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit von mehr Fans zu erhöhen? Gibt es da auch Bestrebungen vielleicht?
Also das ist relativ subjektiv, was du sagst, weil es natürlich, also jetzt gerade was den Medienmarkt betrifft, gibt es Länder, die sind sehr gut und sehr viel breiter aufgestellt, was jetzt die nackten TV-Zahlen zum Beispiel betrifft. Also von dem her, Christian kennt's aus Ungarn. Handball mittlerweile wirklich so prominent und ich glaube auch durchaus von den Einschaltquoten über Handball, über Fußball zu stellen. Also es gibt Spezifika über Europa verteilt. Nochmal von der Quantität der Zuschauer, die in die Halle kommen, ist natürlich Deutschland die Nummer eins europaweit, weltweit. Aber in vielen anderen Bereichen gibt es auch sehr starke Nationen. Auch jetzt im Frauenhandball ist beispielsweise Rumänien ein extrem starker Markt, Skandinavien sowieso, die berühmten Quoten von der dänischen Nationalmannschaft, wenn die irgendwo ein Halbfinale oder Finale spielen, dann hast du einfach 80% Marktanteil. Das ist etwas, was natürlich schon herausragend ist. Immer in Relation gesetzt, dass wir in Deutschland über 80 Millionen Menschen sprechen, Einwohnerzahl, und in Dänemark halt über, 6 Millionen oder so sprechen.
Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an den David. Welche Mannschaft siehst du denn dieses Jahr bei den Männern ganz weit vorne? Oder welcher Handball hat dir am besten gefallen?
Das ist die bessere Frage. Weil, also auch hier immer, die Frage wird mir ja auch einmal jährlich gestellt und habe es ja über die Jahre auch geschafft, eben möglichst wenig über den Sport zu sprechen, also über wer es gewinnen wird oder wer mein Favorit ist, weil ich auch tatsächlich finde, dass es nichts zur Sache tut. Mhm. Was jetzt den Handball an sich betrifft, wahrscheinlich bin ich da nicht alleine, bin ich schon der Meinung, dass Magdeburg einen sehr, sehr attraktiven Handball spielt, der auch so ein bisschen den gesamten Sport so ein bisschen verändert und dass der Stil, den Benno Wiegert da jetzt geprägt hat über die letzten Jahre, dass das schon wegweisend auch möglicherweise für die Spitze oder für die weitere Entwicklung des Sports ist. Also von dem her finde ich Magdeburg sehr, sehr, sehr attraktiv vom Spielstil, und mir ist das eigentlich das allererste Mal, weil ich eben nicht jetzt alle Spiele immer hautnahe verfolge, aufgefallen 2020, glaube ich, oder 2021 in Lissabon beim European League Final Four, wo ja Magdeburg das Finale verloren hat. Aber diese Saison war für mich eigentlich auch beeindruckend, weil sie da so das erste Mal so gefühlt für mich wirklich an der europäischen Spitze so richtig angeklopft haben mit ihrem Stil. Und von daher ist das für mich herausragend, aber das ist auch unfair dem THW oder Aalborg oder Barcelona gegenüber, weil die spielen alle überragend und aus deutscher Sicht, das, was der THW da zustande gebracht hat und wie sie letztendlich Montpellier dann im Rückspiel so richtig oldschool den Schneid abgekauft haben, das war schon auch beeindruckend und eine unfassbare mentale Leistung, finde ich. Auch wirklich so auf den Punkt über 60 Minuten an die Chance zu glauben. Also auch das gehört ja zum Handball dazu, dass man einfach auch im Kopf fit ist oder gehört extrem dazu sogar. Gleichzeitig Barcelona, die sich halt es immer schaffen, auf dem Punkt irgendwie dann da zu sein. Und auch Aalborg, die ist ja immer der erste Schritt, irgendwie einmal sich zufällig fürs Final Four zu qualifizieren, ist das eine, aber dann da in der Spitze zu bleiben und dann auch das zu wiederholen, das ist beeindruckend. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ich muss natürlich leicht gesagt, aber das ist, dass wir dieses Jahr das allerstärkste Final Four aller Zeiten erleben werden.
David, gibt es noch einen Punkt, den du loswerden möchtest?
Wir sind ja jetzt alle, wir sind ja alle Ex-Handballer. Und das ist ja jetzt lustig. Kommt. Ich weiß nicht, ob das relevant ist oder so. Aber den Übergang irgendwie verpasst habe, die Bälle. Und wir haben jetzt Select als Ausrüster und das ist unwidersprochen, dass das Top-Top-Handbälle sind und da hat sich noch nie ein Top-Spieler beschwert darüber. Was aber auch Fakt ist, dass der Luftdruck in den Bällen vollkommen nach unten gegangen ist. Und ich frage mich schon immer, wenn ich die Ballsicherheit und jetzt sind es Top-Top-Sportler und trainieren Tag und Nacht. Aber die Ballsicherheit, die wirklich beeindruckend ist, hängt, glaube ich, schon auch mit dem niedrigeren Luftdruck in den Bällen zusammen. Und was mich tatsächlich interessiert, wann diese Entwicklung begonnen hat, weil, erinnern wir uns, wir haben teilweise erstens noch Steinkugeln gehabt und zweitens haben wir dann auch immer in jeder Mannschaft, ich glaube, Zeitzi, du warst so einer, der extrem tief in den Harztopf gegriffen hat oder nur mit einem ganz speziellen Harz. Bei uns war das, also in der Nationalmannschaft, kann ich mich erinnern, Viktor Szilágyi, das war einfach Wahnsinn. Das war für mich nicht wenn der den Ball hatte und der kam dann zu mir rechts außen, nicht so oft, aber ab und zu war das dann teilweise echt Wahnsinn. Also das ist eine Frage, die mich schon als Ex-Spieler beschäftigt.
Ich kann dir sagen, als ich das letzte Jahr Bundesliga gespielt habe, ist mir das extrem aufgefallen. Mannschaften wie die Löwen oder auch Flensburg hatten einen extrem niedrigen Luftdruck und du hattest echt Schwierigkeiten oder ich hatte Schwierigkeiten, den Ball zu prellen, ja, weil er so voller Harz war und weil der Luftdruck einfach zu niedrig war. Und dann habe ich immer versucht, noch ein bisschen die Schiedsrichter zu beeinflussen, dass da ein bisschen mehr Luft reinkommt, aber die lassen sich da, nicht beeinflussen und mich hat es immer gestört im letzten Jahr, als ich da mit dem Ball werfen musste, weil du hast den Ball eigentlich so zusammendrücken können wie eine Plunder, wo ich gesagt habe, das wäre früher niemals durchgegangen, dieser Luftdruck, weil früher waren die Bälle echt hart aufgepumpt und ja, also das letzte Jahr war echt schwierig für mich.
Ja. Und es geht in den Jugendbereich runter, ne? Also mein 14-jähriger Sohn darf jetzt das erste Mal mit Harz spielen in Österreich und die haben echt so richtige Softbälle, aber ganz viel Harz. Ne? Es geht da los, dadurch können die auch extrem viel mit dem Ball schon in dem Alter. Die Frage ist, wenn es noch viel weicher wird, dann wird schon irgendwann mal auch seltsam. Ne?
Vielleicht ist das für die Torhüter angepasst, dass es nicht so weh tut.
Ja. Super. David, vielen Dank. Wir wünschen uns erfolgreiche Final Fours, euch unternehmerisch und auch vom Gesamtevent uns gute Spiele, spannende Spiele. Das können wir auf jeden Fall von Köln sagen. Da war immer viel Spannung drin und oftmals aus meiner Sicht hat der vielleicht nicht auf der Papierform absolut zum Favoritenkreis gezählt hat, hat dann das Turnier gewonnen. Also von daher waren das immer spannende Spiele. Dabei wünsche ich dir und uns viel Spaß und ich freue mich auf das nächste Treffen. David, alles Gute.
Danke, Jungs. Ciao. Alles Gute.
Ciao. Ciao.